zum Admin-Stammtisch im November. Ja, Carsten hat sich angeboten, einen Vortrag zu halten. Also, bitte sehr, irgendwas zu Security, das interessiert sowieso gar nichts.
Ihr seid einverstanden.
So.
Gut, wunderbar, vielen Dank. Jetzt muss ich, das Mikrofon ist eingeschaltet, dann hier oben. Jetzt. Genau, das war Titel und auch Abstract. Mein Name für die, die mich noch nicht kennen, ist Carsten Schiefner. Ich habe heute mal was nicht so Technisches vorbereitet. Es geht um Informationssicherheit, Risikomanagement und die umliegenden Dörfer. Insbesondere also um Informationssicherheit steht da schon und den Aufbau eines entsprechenden Managementsystems. Ich gucke mal hier im Raum, wer hat mit dem Thema Informationssicherheit irgendwie schon mal Berührung gehabt, würde mich interessieren, sei es als, wie soll ich sagen, Betroffener, weil ein ISMS in der jeweiligen Organisation eingeführt worden ist, oder eben vielleicht auch als jemand, der Teil eines solchen Teams gewesen ist, die Informationssicherheit implementiert haben. Also einen habe ich gesehen, zwei, okay, gut. Ich glaube, über das ganze Thema kann man deutlich länger als nur eine Dreiviertelstunde sprechen. Das weiß ich alleine deshalb, weil ich irgendwie Anfang letzten Jahres im Februar 22 mal einen Kurs gemacht habe, der dauerte 4 Tage. Und am Schluss durfte ich mich dann immerhin TÜV Nord zertifiziert. Seitdem darf ich mich TÜV Nord zertifizierter Informationssicherheitsbeauftragter nennen. Tatsächlich sieht das Thema dann nochmal ganz anders aus, wenn man es denn das wirklich das erste Mal in seinem Leben irgendwie umsetzt. Auf- und Ausbau der diversen Maßnahmen zur Sicherung der Assets einer Organisation, das sind technische als auch tatsächlich nicht technische, werden letztendlich immer wichtiger. Und das können also Trigger dafür können, ist nicht vollständig die Liste, eben äußere Umstände sein, dass man sagt, wir möchten das jetzt ganz gerne, weil die Welt wird immer unsicherer. Wir haben Anforderungen durch Partner, was immer konkret Partner sind. Oft genug sind es dann letztendlich im Zweifelsfall Kunden, die das irgendwie triggern. Oder auch durch jeweiligen Rechtsrahmen. Jeweiliger Rechtsrahmen könnte dann sein, dass das also Anforderungen sind, die durch Kritis, das IT-Sicherheitsgesetz und eben genau das umliegende Dörfer auf die jeweilige Information, auf die jeweilige Organisation irgendwie einwirken, sodass die Organisation tatsächlich nicht mehr drum rumkommt, zu sagen, um Informationssicherheit kümmern wir uns nicht, jedenfalls nicht strukturiert. Insofern mag ich mal darauf eingehen, was die Informationssicherheit als ein Baustein von der Sicherung der Assets einer Organisation dazu beitragen kann und eben halt auch mit Blick auf ein entsprechendes Managementsystem dazu. Was ist Informationssicherheit eigentlich? Erster Bullet Point steht hier, betrifft die sichere Behandlung von Informationen. Und Informationen kann man sich so breit als nur irgend möglich vorstellen, und zwar über die gesamte Laufzeit oder Lebenszeit einer solchen Information. Das heißt, die Information wird erstellt, dann wird sie im Zweifelsfall bearbeitet. Und wie gesagt, das ist nicht sehr konkret, sondern Informationen so breit denken, wie man sich das irgendwie nur vorstellen kann. Sie wird bearbeitet, sie wird weitergegeben und irgendwann dann vielleicht mal abgelegt und schlussendlich auch vernichtet. Und das ist also sozusagen der Lebenszyklus einer Information. Und das möchte ich mit den sicheren Umgang damit möchte ich mit der Informationssicherheit herstellen und mich dafür dann halt eben auch eines Managementsystems bedienen. Ganz wichtig ist Information. Wir sind hier im Wesentlichen bei sehr digital affinen Menschen, ja, als auch draußen an den Bildschirm. Die Information kann online vorliegen, also irgendwie digital im weitesten Sinne. So ein Informationssicherheitsmanagementsystem zielt aber auch ganz genauso auf die papiergebundene Information beispielsweise ab. Also die klassische Personalakte, die im Personalbüro von mir aus liegt. Ja. Das ist also eines der Kernpunkte, wenn man sich mit Informationssicherheit befasst, nicht den Fokus einschränken, weil man eben wesentlich digital unterwegs ist und das Thema also da gerne das Digitale eben tagtägliches Arbeiten ist, sondern eben die nicht digitalen, also analoge Medien im weitesten Sinne. Das könnte von mir auch eine alte Videokassette sein mit, keine Ahnung, einer firmeninternen Präsentation, die aus Gründen immer noch abgelegt sein muss oder abgelegt sein möchte, wo man aber auch nicht möchte, dass die in die Öffentlichkeit kommt, aus Gründen. Das hatte ich hier schon jetzt gerade eben noch nicht erwähnt. Es gibt bei der Informationssicherheit im Wesentlichen drei Schutzziele, die ich mit den ganzen Maßnahmen, dem Maßnahmenbündel, was ich einführe oder mir überlege einzuführen, berücksichtigen möchte. Das erste ist Vertraulichkeit. Vertraulich schützt die Information vor unbefugtem Zugriff. Das können datenschutzrechtliche Gründe sein, Stichwort die Personalakte papiergebunden im Unternehmen, im Personalbüro, wo es wenigstens um personenbezogene Daten geht, im Zweifelsfall vielleicht sogar um personenbezogene Daten mit besonderer Schutzwürdigkeit. Das ist ein Vektor, den man zu beachten hat oder weswegen ich die Vertraulichkeit gewährleisten möchte von Informationen. Es können auch schlicht und ergreifend Betriebsgeheimnisse sein, wo ich also im Zweifelsfall keinen oder geringeren oder einen anderen Rechtsrahmen habe, der das irgendwie gebietet. Vertraulichkeit von Informationen ist exakt dann gewährleistet, wenn also wirklich nur die Personen, die das sollen, darauf Zugriff haben und all die Personen, die das nicht sollen, weil sie es vielleicht für ihre tägliche Arbeit nicht brauchen, sollen keinen Zugriff auf diese Informationen haben. Und auch hier kann man das nochmal, das deutet schon mal so ein Rechte- und Rollenkonzept hin, dass der individuell gestaltete Zugriff pro Person eben dann auch nicht alles umfassen muss. Das kann beispielsweise nur lesend sein, es kann bearbeitend sein oder es kann lesen, bearbeitend und dann letztendlich auch das Löschen umfassen. Auch hier kann ich nur noch mal wiederholen, das gilt für Online-Informationen, digital verfügbare Informationen, als auch für Informationen, die offline vorliegt. Und eine solche Vertraulichkeit muss also auch beim Transport von Informationen gewährleistet sein. Das heißt, also, die Personalakte, die ich dann vom Standort A nach Standort B aus Gründen transportieren möchte, muss, wäre dann eben beispielsweise auch verschlossen zu transportieren, sodass, wenn ich das mit dem öffentlichen Nahverkehr von mir aus mache oder eben in einer Plastikbox mehrere Personalakten, dass also der Spediteur da von mir aus nicht reingucken kann. Nächstes Schutzziel ist die Integrität von Informationen und letztendlich dann auch die Authentizität. Das heißt also, ich muss sicherstellen, dass die Information nicht verändert werden kann, beziehungsweise nur von, Stichwort Vertraulichkeit, nur von Leuten verändert werden kann, die das auch dürfen. Und wenn Änderungen möglich sind, durch eine Untermenge von berechtigten Personen, muss auch tatsächlich nachvollziehbar sein, wer sie zweifelsfrei auch wann verändert hat. Schutz und der Schutz der Integrität und Authentizität meint eben insbesondere die Veränderung, auch wenn, das hatte ich eben schon gesagt, die Vertraulichkeit da so ein bisschen mit reinspielt. Also das ist nicht so ganz trennscharf, wo das eine aufhört beziehungsweise das andere anfängt. Integrität und Authentizität, auch hier wieder, muss online wie offline gewährleistet sein. Und der dritte Punkt ist Verfügbarkeit und Resilienz. Das heißt, die Information muss letztendlich immer dann verfügbar sein, wenn jemand darauf zugreifen möchte und ob nur lesen oder bearbeiten, ist völlig egal. Und die Idee dahinter ist, dass du letztendlich in deiner Organisation technische als auch organisatorische Maßnahmen etablierst, die das gewährleisten, dass Condition Supply, manchmal funktioniert halt nicht, dann geht's kaputt, ja, aber auch das muss dann halt entsprechend gemonitort werden, dass diese Informationen, Daten im Wesentlichen, eben zu dem Zeitpunkt vertraulich und integer zur Verfügung stehen, wenn sie von den befugten Personen benötigt werden. Auch hier wieder, jetzt zum letzten Mal, online wie offline. So, das ist, sagen wir mal, die Idee von Informationssicherheit, dass ich hergehe und sage, diese drei Punkte, Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit, das sind die drei Stoßrichtungen, die ich habe, wenn ich über Informationssicherheit nachdenke. Wie realisiere ich das? Durch ein sogenanntes ISMS, ein Informationssicherheitsmanagementsystem. Ich habe wirklich überlegt, ob das PowerPoint hier das noch irgendwie umbricht, aber es hat tatsächlich noch auf eine Seite rausgepasst. Heißt kurz ISMS und beschreibt also das Bündeln aus Regeln, Verfahren, Maßnahmen und Tools, um diese drei Ziele letztendlich für die Organisation sicherzustellen. Und das Ganze findet dann auch in einem Prozess letztendlich statt oder ist prozessorientiert. Das heißt, für diese Sicherstellung denke ich mir nicht irgendwann mal was aus und spreche dann mit zwei Kollegen drüber, wie das zu realisieren ist, sondern auch das ist ein Punkt, wenn ich ein ISMS baue, dann schreibe ich alles auf, wie ich diese Prozesse beispielsweise darstellen möchte, die dazu führen, dass beispielsweise eben ein Recht- und Rollenkonzept existiert. Ja. Und wie eine neue Mitarbeiterin beispielsweise in einer Organisation eben solche Rechte und Rollen erlangt, wie sie der Person dann auch wieder weggenommen werden, wenn sie eben aus dem Unternehmen beispielsweise ausscheidet oder wenn sie eine neue Tätigkeit innerhalb der Organisation wahrnimmt, wie diese Rechte dann halt umgeschrieben werden, dass also dann in einer neuen Rolle die Person dann auf teilweise alte Informationen keinen Zugang mehr hat, sondern eben nur auf neue. Stichwort, das ist insofern ganz interessant, passiert immer wieder, Auszubildende, die eben von Abteilung zu Abteilung wandern, kriegen dann in jeder Abteilung, weil sie ja dann von mir aus in der Finanzbuchhaltung an Finanzdaten irgendwie mitarbeiten sollen, kriegen sie Rechte auf Finanzdaten zuzugreifen. Dann gehen sie von mir aus in die IT-Abteilung und kriegen dort Zugriffsrechte auf IT-Systeme, weil sie ja mitarbeiten sollen. Aber die Idee, was oft genug passiert, ist, dass der Auszubildende, die Auszubildende im Zweifelsfall, wenn man das nicht genau monitort und trackt, im Zweifelsfall beispielsweise mehr Rechte hat als der IT-Leiter oder die IT-Leiterin, weil die Person dann eben halt auch Finanzdaten zugreifen kann, wo man sagen würde, das muss der IT-Leiter im Zweifelsfall irgendwie nicht. Was ist die Idee dahinter? Ich möchte die Risiken, die Idee eines ISMS, das ist ein kleiner Ausgriff, ich möchte die Risiken, die mit dem Umgang von Informationen per se bestehen oder auftauchen, die möchte ich A, identifizieren und wenn ich sie identifiziert habe, durch eben das Maßnahmenbündel, Regeln, Verfahren, Maßnahmen und Tools, beherrschen, also gut wie möglich beherrschen. Kurz zur Uhr gucken. So, zweiter Teil, wie baue ich so ein ISMS? Weil ich kann natürlich sagen, fein, ich denke mir das irgendwie selber aus. Dann habe ich eins und erzähle es aber niemandem. Im Zweifelsfall möchte man aber, Stichwort insbesondere, wenn so Informationssicherheit zunehmend stärker von Kunden nachgefragt werden, möchte ich vielleicht auch irgendwie mal rausgehen und dem Kunden erzählen, dass ich jetzt Informationssicherheit mache und also auch ein entsprechendes Managementsystem dafür aufgesetzt habe. Und dann sagt der Kunde, ja schön, wie funktioniert das denn? Und dann müsste er halt mal zu einem Audit irgendwie vorbeikommen, der Kunde 15 Lieferanten hat, ist ja möglicherweise ist eine Person aus dem Kundenkreis möglicherweise 15 Wochen bei diversen Lieferanten, um das jeweilige ISMS sich anzugucken und festzustellen, ja, taugt nicht, kann verbessert werden, etc. etc. Deswegen gibt es diverse Normen. Eine der bekannteren tatsächlich ist ISO 27001. Das gibt es auch in verschiedenen Geschmacksrichtungen. Das, was jetzt sagen wir, bis vor kurzem noch gängig war, war das von 2013 beziehungsweise 2017. Um zwei Jahreszahlen. 2013 ist die englische Variante erschienen und aus irgendwelchen Gründen hat es dann 4 Jahre gedauert, bis es ins Deutsch übersetzt worden ist. Und insofern spricht man hier im deutschsprachigen Raum dann eben von 13 oder auch 17. Das hat sich jetzt gerade geändert. Es gibt eine 22er-Version. Das heißt, wer jetzt damit anfängt, wird allerhöchstwahrscheinlich nach der 22er-Version geprüft werden oder ist sehr gut beraten, nach der 22er-Version sein ISMS aufzustellen, weil die Prüfung dann irgendwann eben nur noch für 22 erfolgt. Grundschutz nach BSI ist eine zweite Variante, wie ich ein ISMS bauen kann. Grundschutz wird gerade im öffentlichen Sektor sehr gerne benutzt, wobei sehr gerne durchaus in Anführungsstrichen zu verstehen ist, weil wenn du kritische Infrastruktur bist, wirst du um den BSI-Grundschutz leider nicht wirklich drumherum kommen. Weil das eine Auflage von BSI selber ist, dass Kritis-Unternehmen, Kritis-Betriebe, Kritis-Organisationen eben BSI-Grundschutz machen müssen. ISMS nach 27.01. 001 wird weiterhin gemeinhin eben doch bevorzugt, weil ganz einfach die Umsetzung sehr, sehr viel einfacher ist. Das BSI-Grundschutz, der BSI-Grundschutz ist sehr stark verschult, diesen Begriff mal zu benutzen. Das heißt, du spielst es mehr oder minder ziemlich genau anhand dieses 900-seitigen Umsetzungshandbuchs. Und dann kommt das BSI beziehungsweise eine Institution, die vom BSI beauftragt ist und hakt das letztendlich genauso ab, wie es da drin steht. Und wenn das dann so nicht funktioniert oder so nicht umgesetzt worden ist, dann hast du halt dann noch ein Conformity sozusagen. Das ISMS nach 27.01 ist deswegen einfacher, weil die Leitplanken deutlich weiter auseinandergestellt sind und du eben innerhalb dieser weit auseinandergestellten Leitplanken es so rum oder auch noch ganz anders umsetzen kannst. Es muss nur letztendlich plausibel sein und nachvollziehbar sein, dass es diese Schutzziele, die ich hier nochmal aufgeführt habe, dass die Schutzziele damit gut erreicht werden. Letzter Satz, Vertraulichkeit, Integrität, Authentizität und Verfügbarkeit und Resilienz werden letztendlich durch alle ISMS-Management-Systeme, also IS-Management-Systeme tatsächlich erreicht, beziehungsweise das ist das Ziel, dass es erreicht wird. Risikomanagement stand auch schon im Abstract drin. Das ist im Grunde ist das ein eigenes abendfüllendes Thema, wie man das angeht. Hier geht es im Wesentlichen dass ich mal identifiziere, was habe ich überhaupt für Informationen im Unternehmen, wie handhabe ich die, was gibt es, kann ich die klassifizieren, Klammern, ja, muss ich, Klammer zu. Und wenn ich das getan habe, muss ich sie auch noch bewerten und dann die jeweiligen Risiken, die ich identifiziert und bewertet habe, halt auch noch entsprechend behandeln. Entweder ex ante, also zuvor oder ex post, wenn dann mal irgendwas passiert ist. Assets. Was sind Assets? Naja, das ist im Wesentlichen, kann man halt mal gucken, was man in seinem Inventar sozusagen drin hat. Also das heißt, jemand, der das umsetzt, ist gut beraten, mal mit der Buchhaltung zu sprechen, um dann zu schauen, was habe ich eigentlich an Assets, mit denen ich Informationen verarbeite. Das dürften heutzutage im Wesentlichen Computer sein, kann aber beispielsweise eben halt auch, bei dem Personalabteilungsbeispiel zu bleiben, ein Schrank sein, in dem Personalakten lagern. Ja? Und insofern, wenn der nicht verschließbar ist, ist es zwar ein Personal, ist zwar ein Schrank, aber im Zweifelsfall ein Asset, was nicht sehr gut auf die Informationssicherheit einzahlt. Ja? Auf der anderen Seite gehören auch Softwaren dazu, wo man sagt, gut, bestimmte Kaufsoftware würde ich wahrscheinlich aktivieren, je nachdem, welchen finanziellen Umfang sie hat. Ja, freie Software, die auch gerade hier in unserer Community sehr stark benutzt wird, ist wahrscheinlich eher nicht zu aktivieren, jedenfalls nicht buchhalterisch. Nichtsdestotrotz stellt sie ein Asset dar, wenn du damit Informationen bearbeitest, was, glaube ich, letztendlich zwangsläufig sein wird irgendwie, musst du die unter Informationssicherheitsaspekten eben tatsächlich auch bewerten. Der zweite Teil ist, hier auf der Folie, ist der sogenannte PDCA-Zyklus, Plan, Do, Check, Act. Das zieht sich letztendlich auch durch das gesamte Management von Informationssicherheit durch. Das heißt also, ich gucke mir zunächst mal an, wie möchte ich es denn haben? Und dann fange ich an, das umzusetzen und diese Sicherheitsmaßnahmen oder die Maßnahmen zur Steigerung der Sicherheit umzusetzen. Dann gucke ich nach, wie es funktioniert hat und was ich dann letztendlich daraus lerne. Das ist dann schon dass die Reihenfolge hier nicht ganz stimmt, aber egal. Das wäre dann letztendlich die kontinuierliche Verbesserung. Das heißt, dass ich also sozusagen aus der Umsetzung, aus der Planung und Umsetzung durch Überwachung eine kontinuierliche Verbesserung hinkriege und eben mein ISM ist da, wo es zu kurz springt, da ist, wo es vielleicht auch zu streng ist, weil es dann nicht mehr handhabbar ist durch die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen in der Organisation. Gucken muss, das müssen wir vielleicht irgendwie anders machen, weil es so nicht funktioniert. Das zieht sich also im Großen und Ganzen durch so ein ISMS durch und es zieht sich auch durch die einzelnen Teilaspekte eines solchen Managementsystems durch. Das heißt, dass ich also wirklich kontinuierlich gucke, wo muss ich verbessern, wo kann ich verbessern. So, ich hatte gesagt, ISO 27001 ist das, was ich gerne und regelmäßig benutzt wird, eben insbesondere von denen, die eben nicht BSI-Grundschutz machen müssen hier in der Bundesrepublik. Es hat 10 Kapitel und dann sogenannte Maßnahmen oder sogenannte Controls oder Maßnahmen, die im Anhang A formuliert sind. Das ist in der 13er/17er Version sind das 514. In der neuen Version sind es 93, wo ich also auch eben eine Beschreibung kriege und dann letztendlich zu jeder einzelnen Maßnahme was schreiben muss, wie ich das in meiner Organisation umzusetzen gedenke. Ja. Die ersten drei Kapitel, der Anwendungsbereich, normative Verweise, Begriffe, das ist nicht weiter definiert in der Norm, das kann man halten, wie man möchte. Definiert ist ab Kapitel 4 Kontext, Überführung, Planung, Unterstützung, Betrieb, Bewertung der Leistung und Verbesserung, was also die wesentlichen Aspekte klammert. Das heißt also, was ist denn der Kontext der Organisation? Was tut die Organisation eigentlich? Also warum beschäftigen wir uns in der Organisation mit Informationssicherheit? Warum ist das im Zweifelsfall wichtig? Das ist also eine Beschreibung der Organisation. Dann definiere ich die Führung. Also eine Informationssicherheit, die Maßnahmenbündel dafür, dass nicht tatsächlich direkt an der Geschäftsleitung, Organisationsleitung, Organisationsführung dranhängt, ist höchstwahrscheinlich nicht zu dauerhaftem Erfolg, wird nicht zu dauerhaftem Erfolg kommen, weil die Informationssicherheit tatsächlich etwas ist, was die Geschäftsführung, die Geschäftsleitung, die Organisationsleitung machen möchte. Dann habe ich die entsprechende Planung. Also gibt es ein Regelwerk dazu, wie die Informationssicherheit bei mir erstmalig und dann kontinuierlich aufrechterhalten wird? Habe ich eine Unterstützung? Sind die Leute, das ist, beschreibt das Thema Schulung beispielsweise, gibt es ausreichend Schulungen für das Team, was Informationssicherheit macht? Gibt es einen bestellten Informationssicherheitsbeauftragten? Ist diese Person ausreichend zertifiziert? Etc. etc. Dann die betrieblichen Aspekte, wie mache ich es eigentlich? Wie bewerte ich die Leistung meines Informationssicherheitssystems und letztendlich der KVP, kontinuierlicher Verbesserungsprozess. Diese 10, die ersten Kapitel sind relativ frei formulierbar, die ersten drei, also letztendlich diese 7 Kapitel spannen sozusagen den Prosa-Rahmen eines ISMS auf, während eben diese Norm, der Anhang A zur Norm dann tatsächlich die Details relativ fein detailliert regelt, wo ich aber auch anders als beim Grundschutz oder gegenüber dem Grundschutz noch vergleichsweise viele Freiheiten habe. Risikomanagement hatte ich kurz schon angerissen. Der Bootstrap-Prozess ist im Zweifelsfall ein bisschen schwierig. Das heißt also, wie identifiziere ich denn meine Risiken? Also da hat jeder irgendwie so Vorstellungen davon, aber auch das möchte man im Zweifelsfall strukturieren und sagen, wie gehe ich es an? Und auch da, nicht alles, was das BSI liefert, ist dann im Zweifelsfall für die, die es machen müssen, anstrengend. Das ist ja ganz praktisch. Das BSI hat 47 elementare Gefährdungen schon mal ausformuliert und auch mit Beispielen versehen. Und aus meiner Praxiserfahrung bietet es sich an, diese 47 elementaren Gefährdungen tatsächlich mal anzugucken und zu sagen, gut, das geben wir jetzt mal, je nachdem, wie groß die Organisation ist, das letzte Mal waren es jetzt so um die 40 Leute rum, wo man tatsächlich an alle schreibt und sagt, hier, bitteschön, das sind die elementaren Gefährdungen und welche davon würdet ihr aus eurem direkten Umfeld irgendwie sehen, was davon irgendwie zutreffend sein kann. Und letztendlich ist es dann zunächst mal ein Einsammeln von Informationen und das dann eben zugewiesene Team, also Informationssicherheitsteam, würde aus diesem Wust dann letztendlich die Gefährdungen heraus destillieren, die wahrscheinlich zutreffend sind, ja, also auch was Mehrfachnennungen und Ähnliches anlangt. Das kann beispielsweise Ausfall der Anbindung sein, das kann Ausfall der Telefonanlage sein, das sind Wegfall von Schlüsselpersonen aufgrund von Krankheit beispielsweise und so weiter und so fort. Das kann ich alles, wie gesagt, das geben diese 47 elementaren Gefährdungen alle her, und das kann ich dann da tatsächlich auch so durchklappern. Gut, wenn ich also meine Risiken identifiziert habe, muss ich auch mal hergehen und sie bewerten und dann sagen, gut, schön, manche Risiken sind vielleicht jetzt nicht so dramatisch wie andere Risiken. Manche mögen auch vielleicht gar nicht existieren oder nur sehr gering, ja. Also man kann beispielsweise mal gucken, ob das Thema politische Stabilität hier ein hohes Risiko oder mittleres oder vielleicht nur ein ganz geringes Risiko ist. Also das heißt, du musst diese Risiken dann, Stefan, ein bisschen komisch, hat damit zu tun, dass Stabilität, ist mir gerade eingefallen, eben halt auch eine elementare Gefährdung tatsächlich darstellt. Das heißt, ich muss also hergehen und das eben bewerten, und das tue ich klassischerweise mit einer 3x3 oder einer 5x5 Matrix, wo ich dann die Eintrittswahrscheinlichkeit oder auch die und dann die Schadenshöhe letztendlich bewerte. Und wenn ich also eine hohe Eintrittswahrscheinlichkeit bei hohem Schaden habe, dann ist das auch ein sehr, sehr hohes Risiko. Auf der anderen Seite, wenn ich eine sehr geringe Eintrittswahrscheinlichkeit und dabei auch noch einen geringen Schaden habe, ist das im Zweifelsfall ein Risiko, was zu vernachlässigen ist. Auch hier wieder, BSI ist da relativ strikt, was man zu tun hat. ISO 27001 hat die Leitplanken weiter aufgestellt. Ich hatte beispielsweise einen Kunden, der hatte eben schon eine Zertifizierung nach 9001, ISO 9001, das ist Qualitätsmanagement. Und dort hatten sie das sogenannte FMEA, Failure Mode and, oh Gott, ja, also deutsche Übersetzung stimmte nicht ganz, Fehlermöglichkeits- und Einflussanalyse. Dort ermittelt man dann aus ebenfalls drei Faktoren für das Risiko eine sogenannte Risikoprioritätszahl und kann anhand der Abstufung der Gruppierung von Risikoprioritätszahlen eben eine Risikobewertung letztendlich vornehmen. So, und jetzt habe ich meine Risiken identifiziert und sie dann auch bewertet. Und jetzt muss ich mir noch überlegen, was mache ich jetzt eigentlich mit den Risiken? Und da gibt es halt im Wesentlichen drei Aspekte, dass ich sie entweder reduziere durch proaktive Maßnahmen. Das heißt, ich sage, gut, platt gesagt, es gibt nirgendwo Schlösser. Das heißt, jeder kann also rein und rauslaufen, wie es ihm irgendwie passt. Da wäre eine Reduzierung des Risikos, was Zugtritt beispielsweise anlangt, der Einbau von Schlössern schlicht und ergreifend. Ja, und dann eben halt Ausgabe von Schlüsseln, Stichwort Rechte- und Rollenkonzept, nur an die Leute, die halt in bestimmte Räume irgendwie reinkommen sollen oder eben halt nicht. Ja. Ich kann das transferieren. Ich kann beispielsweise für bestimmte Risiken einfach Versicherung abschließen, eine Feuerversicherung beispielsweise. Ja, gut, ich habe Brandmelder oder ebenfalls doch Rauchmelder, aber das hilft dann schon zur Früh- und Frühsterkennung, verhindert aber nicht abschließend, dass nicht doch irgendwie mal ein Brand ausbricht. Ja, und der Schaden, der da entsteht, den kann ich dann im Zweifelsfall mit einer Brandversicherung, mit einer Feuerversicherung irgendwie abdecken, den finanziellen Schaden. Oder, das ist der letzte Punkt, dass eine Geschäftsleitung auch einfach sagen kann, fein, ich akzeptiere das Risiko, wir machen mal gar nichts. Ja. Das würde sich dann bei Risiken anbieten, deren Eintritt nicht sehr wahrscheinlich ist, kombiniert mit einer, wenn sie dann doch mal eintreten, mit einer geringen Schadenshöhe, wo ich dann sage, gut, dann da mache ich mir jetzt mal gar keinen Kopf drum, das wird akzeptiert. Ist aber auch ein Prozess, das kann man nicht einfach nur, kann die Geschäftsleitung zwar schon so entscheiden, es muss aber dokumentiert werden, wie im Grunde alles in so einem ISMS. Was nicht dokumentiert ist, was da nicht drinsteht, gibt es schlicht und ergreifend nicht. Ja. So, Jetzt habe ich mal auf die Zeit geguckt. Ja, das passt gerade noch. Diese ganzen Fachlichkeiten, also was da umzusetzen ist, kann ich, glaube ich, nur raten, dass das in einer Organisation eben jemand macht, der vielleicht so eine Schulung durchlaufen hat und eben zertifizierter ISB ist, kombiniert mit einem Team von Leuten, die dann jeden einzelnen Aspekt irgendwie angucken und letztendlich sich dann eben beispielsweise, zukünftig sind es 93, jetzt noch 114 dieser Controls irgendwie durchklappern und eben dazu tatsächlich was schreiben. Ich dachte mir, wir gucken mal, oder ich würde gerne eher beleuchten, was es eigentlich mit der gesamten Organisation macht, weil der Teil dann letztendlich genau das jeden Einzelnen an seinem Arbeitsplatz, in seiner Tätigkeit betrifft und nicht nur die, in Anführungsstrichen, die es dann tatsächlich ausdenken, umsetzen und im Rahmen dieses Zyklus, den ich eben erwähnt habe, möglicherweise auch revidieren, erneuern, überarbeiten müssen, sondern letztendlich irgendwie alle. Und der erste Punkt ist, dass sämtliche Dokumente, hatte ich anfänglich schon gesagt, papiergebunden als auch online, die irgendwie ins Unternehmen kommen oder dort erstellt werden müssen, klassifiziert werden. Das ist also, glaube ich, der erste Schritt, der wirklich neu ist für sämtliche Personen in so einer Organisation, dass man sich um die Klassifikation, die Klassifizierung eines vorliegenden Dokuments irgendwie Gedanken macht, beziehungsweise so eine Klassifikation beachten muss, wenn man beispielsweise ein Dokument neu erstellt. Ja. Wie gesagt, bei Erstellung als auch bei Erhalt. Das heißt, auch da kann es sein, dass man von dem Sender als vertraulich eingestuftes Dokument bekommt, wo es dann aber nicht zwingend heißt, dass man diese Klassifikation, Dokument ist vertraulich, 1:1 übernehmen kann, weil ich im Zweifelsfall nicht genau weiß, was der Sender mit einem solchen Dokument meint, sondern ich muss dann tatsächlich hergehen und das Dokument in meiner eigenen Organisation zusätzlich klassifizieren, weil ich mit dem Dokument in meiner Organisation umgehen muss. Und ich muss natürlich das beachten, was der Sender sozusagen mitgibt, aber ich muss es eben halt bei Erhalt, auch wenn ich es nicht erstellt habe, eben klassifizieren. Man kann das beispielsweise machen, indem man drei Schutzbedarfe, auch da ist die ISO vergleichsweise frei, drei Schutzbedarfe offen, vertraulich und streng vertraulich definiert. Und eben auch da wieder rechte Rollenkonzept entsprechende, die entsprechenden Personenkreise dranhängt. Erstaunlich, die Einstufung offen, naja, das kann irgendwie jeder angucken, ja. Oder, wenn du, das ist auch ein Punkt, was mache ich eigentlich mit alten Dokumenten? Wie gehst du mit denen um? Weil all das, was du erhalten hast, beziehungsweise erstellt hast, bevor du so ein ISMS irgendwie definiert hast, was mache ich denn mit denen? So, und die Lösung kann sein, muss nicht sein, jede Organisation kann sich das selber ausdenken, ist, dass ich sie entweder die frischen, die neuen als offen per se definiere. Das ist dann beispielsweise die Website per se offen, ja, Werbematerial, Prospekte. Oder aber ich habe eine Liste in meinem ISMS von Dokumentengruppen, die auch per se als offen definiert sind. Ja, man könnte beispielsweise da reinschreiben, dass das, was die Restaurantflyer, die Lieferandokarte von mir aus, ja, ist halt auch ein offenes Dokument. Ich muss da nicht vorne am Empfangstresen einen Stempel draufknallen, sondern solche Flyer ist auch Information, muss klassifiziert werden, aber ist dann in einer Liste enthalten, dass das per se ein offenes ist. Ja. Dann kann man auch hergehen und sagen, fein, der zweite Bullet Point ist eigentlich der interessanteste daran, dass ich alle nicht gekennzeichneten Dokumente, die ich bereits, alte Dokumente, Stefan nickt, alte Dokumente, die ich in meiner Organisation habe, sind per Default als vertraulich definiert und unterliegen also dieser Schutzklasse. Die können intern an alle Mitarbeiter weitergegeben werden, so ist es jedenfalls mal hier definiert, ja, habe ich es mir ausgedacht, und eben an zusätzlich definierte Empfänger weitergegeben werden. Und auch diese dürfen die natürlich einsehen, ja. Man kann dann nochmal gucken, wie definiere ich eigentlich externe Empfänger? Naja, wenn das also da draufsteht, wie beispielsweise auf einem Brief, wer ist der Empfänger von so einem Brief, einer Rechnung, dann muss ich das auf der Rechnung, beispielsweise bleiben, nicht nochmal explizit erwähnen, aber es steht ja schon drauf. Und Wenn ich dann noch weitere Empfänger habe, die oder der keinen konkreten Empfängerkreis, dann muss ich vertraulich klassifizierte Dokumente eben tatsächlich mit einem Empfängerkreis kennzeichnen. Naja, und der letzte sind dann die streng vertraulichen. Die müssen in jedem Fall gekennzeichnet werden. Auch rückwirkend könnte ich mir vorstellen, hatte ich noch nicht erlebt, aber ich glaube auch rückwirkend, dass eben so ein Prüfer sich das dann im Zweifelsfall auch mal anguckt, wie die Dokumente von vor 10 Jahren klassifiziert sind. Ja. Die dürfen eben auch nur. Ja, Stefan? Ja, ja, nur zu. Ich glaube, du kriegst ein Mikrofon noch, damit.
Der hört mich auch so. Frage ist, also diese Einstufung, zwei Fragen. Die erste Sache ist, was machst du mit einem Dokument, was streckenweise offen, streckenweise vertraulich und streckenweise streng geheim ist? Erste Frage, zweite Frage, weil du es zweimal jetzt schon angesprochen hast in den letzten 6 Minuten. Du hast zweimal gesagt, es gibt einen Zeitfaktor. Gibt es auch an der Stelle einen weiteren Faktor, zum Beispiel, wie lange ein Dokument vertraulich ist oder ob ein Dokument zum Beispiel auch rückwirkend in eine andere Einstufung erfolgen kann? Und vielleicht die dritte Frage, stuft man von unten nach oben ein oder stuft man eher von streng vertraulich nach unten, nach vertraulich und offen? Da geht man immer davon aus, dass alles streng vertraulich ist und man explizit gibt dann Dokumente frei. Wie wird das intern in der 27001 geregelt?
Gar nicht. Du hast eine Aufforderung, eine Maßnahme zur Klassifizierung von Dokumenten zu erstellen. Wie deine Klassifizierung aussieht, ist dir völlig überlassen. Sie muss nur in sich schlüssig und sinnvoll sein. Ja? Ich würde sagen, mit diesem Mischdokument, was du gesagt hast, das erbt dann sozusagen für das gesamte Dokument die Schutzklasse des Teils, der eben streng vertraulich beispielsweise ist, dann ist eben das ganze Dokument sozusagen streng vertraulich, wenn ich es nicht irgendwie sinnstiftend teilen kann von mir aus. Ja, in einen, bleiben wir mal bei Papierdokumenten, in einen ersten Teil, der in Aktenordner A irgendwie ist, der von mir aus sogar offen ist, und in einen zweiten Teil Aktenordner B, der dann streng vertraulich ist oder so. Also auch da muss auch da deswegen dieser PDCA, Plan, Do, Check, Act Zyklus, dass ich halt hergehe und irgendwann vielleicht genau an so eine Stelle mal komme und dann sage, Donnerwetter, das haben wir gar nicht bedacht. Da müssen wir offensichtlich unser Klassifizierungsschema und unseren Umgang und unseren Prozess damit nochmal anpassen, um diese Fälle zukünftig dann auch irgendwie abzubilden. Der zweite Fall ist Reklassifizierung. Naja, eine Reklassifizierung, glaube ich, können all die Leute vornehmen, die eben einen Zugang zu dem Dokument irgendwie haben. Also ich sage mal, man kann vielleicht hergehen und sagen, die Geschäftsleitung handhabt streng vertrauliche Dokumente und kann dann im Einzelfall einer oder vielleicht auch letztendlich vier Augenprinzip 2, auch das würde ich dann da reinschreiben, sagen, gut, die Schutzklasse können wir mal senken von streng vertraulich auf nur vertraulich von mir aus. Aber auch das wäre ein Prozess, der halt irgendwie geregelt dargestellt werden muss. Ne? Ich glaube, die dritte Frage habe ich vergessen. Ach so, Lebenszyklus. Wie gesagt, die wirkliche Krux ist, wie gehe ich mit Dokumenten um, die erstellt worden sind oder die man erhalten hat, bevor so ein ISMS eben ins Wirken gekommen ist. Ja. Und da finde ich, wie gesagt, diese Lösung, dass man hergeht, und zweiter Bullet Point, dass du sagst, alles das, was nicht gekennzeichnet ist und was nicht per se schon als offen gekennzeichnet ist oder in einer solchen Liste, die abschließend dann formuliert sein muss, also sinnstiftend abschließend gelesen ist, die sind halt intern vertraulich und dürfen eben, genau wie es hier definiert ist, als Beispiel, auch das ist nur beispielhaft, eben allen Mitarbeitern von mir aus zugänglich gemacht werden. Ja, wie gesagt, letzter Punkt noch, man darf das dann nicht einer Person, die nicht im Empfängerkreis definiert ist, eben nicht zugänglich machen, es sei denn, es ist eine Ausnahmegenehmigung da irgendwie ran definiert worden, an dieses spezielle eigene Dokument. Ja. So, ja, wie gesagt, das haben wir im Grunde schon besprochen. Jedes neu erstellte oder auch erhaltene Dokument ist vor Freigabe und Veröffentlichung mit einer entsprechenden Klassifizierung vorzusehen. Und hier, das hatte ich jetzt auch mal aufgeschrieben, ist tatsächlich in der Maßnahme 8 2.1 Klassifizierung von Informationen. Das ist jedenfalls die Maßnahmennummer aus der 2013er, 17er Version. Ist das da, ist das die Aufgabe, das dort zu beschreiben? Ja. Was sind die Konsequenzen, wenn ich das nicht tue? Naja, ich kann, bewahre mein Dokument möglicherweise nicht hinreichend sicher auf. Ich bewahre es auf einem File-Server, der nicht verschlüsselt ist. Ich bewahre es im frei zugänglichen, aus dem Internet zugänglichen File-Servern auf und so weiter und so fort. Damit habe ich dann also auch einen Personenkreis, der das Dokument einsehen kann, die das gar nicht sollen. Ich würde im Zweifelsfall dann, also gerade bei streng vertraulichen Sachen, dann solche Dokumente vielleicht auch nicht unverschlüsselt übertragen. Ja, muss man auch gucken, wie man das dann macht. Ja, wenn also auch das kann dann definiert werden. Und letzter Punkt ist, ein streng vertrauliches Dokument möchte ich vielleicht nicht einfach in die Papiertonne in meiner Bürogemeinschaft irgendwie reinwerfen, sondern möchte vielleicht doch einen Schredder irgendwie benutzen. Oder die Festplatte möchte ich halt entsprechend behandeln, wenn ich sie verwerfen möchte oder muss schlicht unterwerfen. Ja. Zweiter Punkt ist, das ist auch, sagen wir mal, betrifft alle Mitarbeiter, dass eben die sogenannte Vorkommnisse, Informationssicherheitsereignisse, Vorfälle oder auch Schwachstellen eben strukturiert erfasst werden, bietet sich ein Ticketsystem an. Was ist eine Schwachstelle? Habe ich hier auch aufgeschrieben. Ist zum Beispiel Fehler in genutzter Software, wo dann der Hersteller eben einen Patch bereitstellt, der dann vergleichsweise zügig, Stichwort Confluence, auch noch sagen, so ein ISMS kann man beispielsweise in einer wiki-artigen Umgebung sehr gut abbilden. Ja. Und Atlassian hat eben mit Confluence und Jira Ticketsystem, da etwas geschaffen, was auch sehr schön miteinander verzahnt ist. Ist keine Werbung für Confluence, aber das habe ich jedenfalls zwei, dreimal schon gesehen, dass das gerade damit sehr, sehr gut umsetzbar ist. Muss man mal auf die Zeit gucken. Ja, ein bisschen überziehen werde ich. Und so weiter und so fort. Dann möchte man mal sagen, also so ein IS-Ereignis, ein Informationssicherheitsereignis, sind eben Vorkommnisse, die im Zweifelsfall relevant sein können für Informationssicherheitsaspekte, aber wo man noch nicht genau weiß, ob es tatsächlich ob es tatsächlich relevant geworden ist. Und ein Vorfall ist dann ein Ereignis, dessen Bewertung, jedes Ereignis wird eben entsprechend bewertet, auch das vom Informationssicherheitsteam, das Ereignis wird zum Vorfall, wenn die Bewertung ergibt, dass es eben tatsächlich für die Informationssicherheit nicht nur potenzielle Relevanz haben könnte, sondern tatsächlich Relevanz hat und diese also bedroht. Auch hier dieser Meldeprozess und das daran hängende Maßnahmenbündel wird in dieser Controls sehr fein definiert. Und du kannst dann also tatsächlich auch noch Arbeitsanweisungen dranhängen, die du vielleicht sowieso schon hast im Unternehmen, wie mit bestimmten Sachen umgegangen werden soll. Ja, also das ist nicht, dass du das alles monolithisch in so ein ISMS reinpacken kannst, sondern du kannst halt letztendlich auch referenzieren. Ganz wichtig ist, das gilt auch für alle Mitarbeiter, dass die Bewertung einer Schwachstelle oder eines Ereignisses nicht Aufgabe der Mitarbeitenden ist, sondern immer Aufgabe des ISMS-Teams. Du kannst als Daumenregel wirklich ausnahmelos sagen, es soll in Zweifelsfall alles gemeldet werden, weil das ISMS-Team dann sagen kann, fein, das ist jetzt nicht so relevant, das schließen wir sofort wieder ab, ist nicht wichtig. Weil wenn irgendjemand in der Organisation hergeht und sagt, ja, weiß ich nicht so, mache ich da jetzt ein Fass auf, und im Zweifelsfall kann das genau die Schwierigkeit sein, dass diese eine Sache dann aus Perspektive dessen, der sie beobachtet, nicht sehr relevant ist, aber letztendlich dann irgendwie schon einen Rattenschwanz von Folgen nach sich zieht, die im Zweifelsfall sehr, sehr schwierig für die Organisation werden können. Ich habe hier mal versucht, ein Beispiel zu formulieren. Eine Schwachstelle ist schlicht und ergreifend die üblichen iOS-Updates als Platzhalter für irgendwelche Updates, die eben rumkommen, wo eine Organisation dann auch gehalten ist. Das würde ich wahrscheinlich bei der IT-Administration dann abwerfen. Eben solche Sachen vergleichsweise eng zu monitoren, zu gucken, was haben wir an Geräten im Einsatz, was haben die für Software, wie häufig gibt es da Software-Updates und so weiter und so fort. Ein Ereignis, was könnte das sein? Die Tür zu einem Serverraum wird unverschlossen vorgefunden. Okay, das ist erstmal nicht schön, aber ist ein Ereignis, ein Informationssicherheitsereignis. Aber okay, muss mal gucken, woran lag das, dass die Tür eben nicht abgeschlossen war. Und ein Vorfall ist dann, wenn der durch diese nicht abgeschlossene Tür eben jemand in den Serverraum reingegangen ist, der insbesondere vielleicht sogar extern ist und da eigentlich gar nichts zu suchen hat. Also das ist tatsächlich da, wo du dann halt hergehen musst und sagen musst, gut, jetzt müssen wir halt auch mal gucken, was diese Person da vielleicht mit den Servern irgendwie angestellt hat. Ja. Anderes Beispiel wäre, dass man hergeht und sagt, naja, wenn aus irgendwelchen Gründen die, wenn aus irgendwelchen Gründen die Zentralverriegelung von einem Auto irgendwie nicht funktioniert, kann man mit dem Auto schon noch weiterhin fahren. Du kannst es halt noch nicht zumachen. Wenn du dann eben mal kurz aussteigst, um, weiß ich nicht, eine Viertelstunde was einzukaufen oder so, und du lässt aber den Laptop hinten auf der Rückbank in der Tasche irgendwie liegen, dann hast du schon ein Ereignis. Da ist auch noch nichts Schlimmes passiert, aber es ist schon mal ein Informationssicherheitsereignis, wo man sagen kann, warum hat die Person den Laptop nicht mit in den Laden genommen? Und der dritte Punkt ist dann, man kommt wieder, die Zentralverriegelung ist immer noch kaputt, und der Laptop lag auf dem Rücksitz, tut's aber irgendwie nicht mehr, dann hast du einen Vorfall. Der dritte Punkt, der hier die sämtlich die gesamte Organisation betrifft, auch hier hast du wieder einen Kontroll nach der alten Norm, dass du Personalmaßnahmen, die du seitens Human Resources, seitens des Personalbüros wahrscheinlich eh schon irgendwie hast, eben erweitern musst, um Verstöße gegen Informationssicherheit. Das ist nicht so ein angenehmes Teil, aber du musst es dann letztendlich tatsächlich tun, dass du eben die üblichen Personalmaßnahmen, informelles, formelles Gespräch, Ermahnung, Abmahnung, Kündigung bis hin zu einer Strafanzeige bei grober Fahrlässigkeit oder gar Vorsatz, also all das, was eine Personalabteilung eh schon hat, eben daraufhin erweiterst, dass ihr das zukünftig auch bei Verstößen gegen die Richtlinien oder gegen das Informationssicherheitsmanagement irgendwie greifen können. Und auch hier wieder habe ich gibt die Nummer des Controls, und auch hier kannst du dann eine Prozessbeschreibung dranhängen, wie solche formelle oder informelle Gespräche geführt werden. Das ist im Zweifelsfall was die Personalabteilung eh schon hat, wo du sagst, fein, die Maßnahme ist vergleichsweise kurz beschrieben, indem ich sage, sämtliche Personalmaßnahmen sind in Dokument 123 ABC der Personalabteilung abschließend geregelt. Damit hast du das Kontroll beschrieben. Stefan?
Das passt dann aber auch den Betriebsrat und die Betriebsbestimmung nach Betriebsverfassungsgesetz, oder?
Im Zweifelsfall ja. Also wenn du einen Betriebsrat hast, wird der da sicherlich sehr genau nochmal zugucken, was du in deinen Prozess, Maßregelungsprozess mit reinschreibst. Ja. Hier ist es nur so, dass du eben, also was das Kontroll fordert, ist, dass du einen Maßregelungsprozess hast, wie der aussieht, und ob der Betriebsrat da mitmachen möchte oder nicht, ist völlig egal. Also das muss schon in sich dann auch stimmig sein, aber das Kontroll fordert nicht, dass dein Maßregelungsprozess irgendwie bestimmt aussehen muss. Du musst nur einen haben, und erneut, er muss plausibel sein. Also wenn jemand, ein Externer, beispielsweise der Prüfer, der dann dein ISMS zertifiziert, dem muss das irgendwie einleuchten. Ja. So, jetzt hatten wir schon ein paar Fragen, das war's. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Es war, ich hoffe, ein nicht zu sportlicher Ritt. Wie gesagt, viele Details, gerade was die Umsetzung anlangt. Das ist klassischerweise, wenn du noch gar nichts hast, wirst du das je nach Größe der Organisation, braucht das bis zu einem Jahr, bis du da irgendwie mal einigermaßen durchs Loch kommst und sagen kannst, okay, jetzt sind wir soweit mal stabil, dass wir vielleicht einem externen Audit, das ist noch nicht die Zertifizierung, aber dass dein ISMS mal einem externen Auditorin vorstellen möchtest, dass er oder sie sagen kann, also da müsst ihr noch feilen, das habt ihr noch nicht ausführlich aus meiner Erfahrung heraus, sodass du irgendwann dann im nächsten und dann ein, zwei, einen letzten Schritt eben tatsächlich zu einer Zertifizierung schreiten kannst.
Ja. Erstmal vielen Dank für den Vortrag. Gerne. Ich möchte mal auf die ersten Slides, die ich hier miterlebt habe, ich glaube, die ersten zwei habe ich nicht gesehen, nochmal eine Rückfrage stellen. Du hattest gesagt, dass das ISMS-System, was dort eingesetzt wird, dass du sagtest, DIN 27001, man müsste ja dann BSI-Grundschutz nach 200-1-2-3 nicht machen. Ich habe aber auch gelesen, dass die ISMS-Systeme wiederum nach dem Grundschutz eigentlich, nach dem Grundschutzhandbuch aufgebaut werden sollen. Das widerspricht sich oder widerspricht sich das nicht?
Ich glaube, das ergänzt sich. Also ich sag mal, das BSI ist ja sehr weit vorne, was das irgendwie anlangt. Also dieses 900-Seiten-Kompendium, das ist, wenn man mal viel Zeit hat, kann man das auch tatsächlich wahrscheinlich in einem Rutsch durchlesen, wenn man möchte. Also ich glaube, die Antwort ist, es verhält sich ähnlich wie mit der Datenschutzgrundverordnung oder GDPR im europäischen Rahmen, wo das Bundesdatenschutzgesetz auch ein wesentlicher Faktor gewesen ist, was damit reingeflossen ist. Das heißt, auch hier denke ich gerade bei der 2022er Version kann ich mir gut vorstellen, dass man in Genf bei der ISO International Standardization Organization eben sehr genau geguckt hat, was sich die verschiedenen Fachleute in den jeweiligen Ländern, die sich damit, das jeweilige Land schon ausführlich damit beschäftigt hat, da irgendwie mit reingeschrieben haben. Also ich glaube, die Ähnlichkeiten sind dann auch nicht wirklich ein Zufall. Aber bleibt dabei, dass die Bindungswirkung von der Norm 27001 gegenüber BSI-Grundschutz deutlich geringer ist. Das heißt, du kannst da mit dem Prüfer, Prüferin eben auch tatsächlich in Dialog gehen und Prüfungssituationen, das verstehe ich nicht. Dann sagst du A, B und C und so, stellen wir uns das vor und dann kann es tatsächlich sein, dass die Person sagt, oh ja, stimmt, aber dann schreiben Sie es doch bitte mal so auf. Dann kriegst du dann in der Prüfung einen sogenannten NCB, Non-Conformity B. Das ist, sagen wir mal, etwas, wo du dann tatsächlich wohl, ich glaube, 6 Wochen Zeit hast, aufzuschreiben, warum dir das durchgeschlüpft ist. Und dann ein Jahr Zeit hast, bis zum nächsten Überwachungsaudit, was dann auch ein externer macht, bis zum nächsten Überwachungsaudit Zeit hast, diesen Mangel zu beheben. Also das zerstört deine Zertifizierung noch nicht. Vielleicht ist es ein bisschen wie mit Flensburg, wenn du dann 15 Non-Conformity Bs hast, also schwache Abweichungen sozusagen, dass das summarisch dann doch heißt so, ja, vielleicht, aber das hatte ich tatsächlich noch nicht. Ja, aber die Idee ist eben, bleib dabei, dass du mit dem ISO 27001 in deiner Organisation sehr viel mehr Spielraum hast, wie du etwas ausgestalten möchtest, anders als beim BSI-Grundschutz. Weitere Fragen?
Du hattest vorhin Confluence und Jira irgendwie genannt. Gibt es da noch andere Tools, mit denen man ISM-Geschichten dokumentieren kann, sollte?
Die Antwort ist natürlich ja. Du kannst auch hergehen und es auf Tontafeln in sumerischer Keilschrift niederlegen. Ja, es gibt sehr gerne. Die Frage ist natürlich, so ein Wiki bringt diese ganze Verlinkungsmöglichkeit logischerweise irgendwie mit, ja. Das heißt, du kannst aus deinen Texten, seien es die Kapitel, seien es die Controls, beliebig oft auf andere Dokumente in deinem, ich habe es gesagt, hier mit den Prozessbeschreibungen, Arbeitsanweisungen oder so, dass du da vergleichsweise einfach verlinken kannst. Du kannst das aber auch jedes einzelne Kapitel, jedes einzelne Control als eigene Word, Open Office, LibreOffice Datei irgendwie haben. Es managt sich, glaube ich, einfach nur nicht so schön. Also es gibt kein Formerfordernis, wie du dein ISMS aufzubauen hast. Diese Verlinkung von Confluence mit Jira, also diese beiden Atlassian-Produkte, habe ich auch 2 oder 3 Mal als sehr, sehr sinnstiftend und zielführend erlebt. Tatsächlich kann man sich so ein Grundgerüst auch. Es gibt Hersteller, die ISMS-Grundgerüste für Confluence zusammen mit Jira bereits zur Verfügung stellen, wo man dann also im vergleichsweise übersichtlichen Geldbetrag, übersichtlich im Vergleich dazu, ich muss halt die ganzen Personalressourcen selbst stellen, um das also vom leeren Blatt Papier aufzubauen, vergleichsweise übersichtlichen Geldbetrag da abwerfen, dann kriegt man halt ein Grundgerüst schon mal vorgesetzt und kann das einspielen. Man muss es dann halt noch in Anführungsstrichen personalisieren für die Organisation, weil viele Sachen stimmen so nicht zu 100% und im Zweifelsfall ist es dann auch schlecht, wenn da irgendwas noch übrig bleibt, was die dachten, was vielleicht irgendwie cool ist, aber auf deine Information, deine Organisation überhaupt nicht passt. Und der Prüfer sagt dann, haben Sie sich das mal angeguckt, was hier irgendwie drin steht? Und wenn die Antwort ist, nein, haben wir noch nie angeguckt, ich sehe die Seite auch zum ersten Mal, dann ist es irgendwie blöd. Ja. Aber wie gesagt, die Antwort ist mit allen möglichen Formen. Ja. Also,
das heißt, es gibt keinerlei Vorgaben vom BSI oder Empfehlungen?
Nein, also keine, die ich kennte. Also
es gibt eine Empfehlung aus der Industrie, die Sache in Confluence zum Beispiel zu machen, gibt dir gerade bei der 27.01 oder bei, wenn du meldepflichtig Richtung Bundesnetzagentur nach TKG bist, es gibt hier Möglichkeiten, einfach auf Knopfdruck die gesamte Dokumentation als PDF-Datei zu erzeugen, und zwar tagesaktuell. Das hast du in anderen Systemen, wo du sehr verteilt die Daten ablegst, dann einfach auch nicht. Und du hast eine Revisionssicherheit, weil du auch eine Historie hast innerhalb dieses Systems. Ja. Insofern ist es Best Practice, eigentlich so ein System einzusetzen.
Also auf das fertig? Auf das Dokumentenmanagement gehört tatsächlich auch dazu, was Stefan sagte, dass du eben sicherstellen musst, dass du eine Dokumentenfreigabe beispielsweise etabliert hast, dass du eine Versionierung hast, und wenn das dann externe Doc-Dateien, also Word-Dateien sind oder Analogon von LibreOffice, dann musst du die Versionierung da vorhalten. In einem Confluence hast du das sozusagen automatisch letztendlich mit drin. Und ja, was du sagst, den ganzen Schwung in vergleichsweise regelmäßigen Abständen mal auszudrucken und wirklich als Papier im Schrank zu haben, hilft, weil wenn deine IT ausfällt und du die Sicherheitsmaßnahmen angucken möchtest, die du definiert hast, wenn deine IT ausfällt, die du dann aber nicht angucken kannst, weil deine IT ausgefallen ist, ist auch irgendwie blöd, ja. Das ist ja der sprichwörtliche Schuss in den Fuß sozusagen, ja. Und braucht man irgendwie auch nicht. Also auch das sind Sachen, die da eben mit definiert werden müssen, dass eben im Rahmen, das wäre ein Backup-Konzept. Also das würde ich wahrscheinlich ins Backup-Konzept mit reinschreiben, dass das ISM ist, was denke ich, von mir aus einmal im halben Jahr ausgedruckt werden muss, ja. Nochmal, Stefan.
Ja, noch eine zweite Anmerkung aus der eigenen Erfahrung der letzten 6 Jahre. Das ISO 27.01 hat sich gegen den amerikanischen Standard, ich habe ja beim internationalen Konzern gearbeitet, durchgesetzt, weil es deutlich weiter verbreitet ist.
Ja.
Und weil es in Europa zum Teil mandatory ist, wirklich zwingend notwendig ist, wenn man zum Beispiel mit der öffentlichen Hand Ausschreibungen macht oder auch bei großen Konzernen. Ja. Ohne die 27.01 kommt man da gar nicht erstmal über die erste Hürde hinweg. Also da ist schon der Zwang da und damit auch gleich die Antwort, wer bezahlt das eigentlich alles? Man kann es den Vertrieb bezahlen lassen. Denn in den meisten Fällen ist das auch ein vertrieblicher Aspekt, der eine sehr große Rolle dabei spielt, diese ISO einzuführen im Unternehmen. Neben den anderen Aspekten, die du ja schon genannt hast.
Ich würde nicht mal, ja, das mag sein, dass man mehr Aufträge dann darüber generiert. Die Frage ist, ich bin nicht ganz sicher, ob das, sagen wir mal, wirklich noch ein vertriebliches Argument ist oder ob das, sagen wir mal, eher ein finanzielles Argument ist oder, sagen wir mal, ein gesamtheitliches Argument, was eben so eine Organisationsleitung, wenn es eine kommerzielle Organisation ist, wie eine Firma, betrachtet. Wenn ich Marktanteile verliere, hat das nicht irgendwas zwingend damit zu tun, dass der Vertrieb nicht mehr funktioniert, sondern dass du schlicht und ergreifend eben, genau wie du sagst, eben keine, die Aufträge nicht mehr erneuert bekommst sozusagen. Aber der Kunde sich dann sagt so, ist jetzt, also wir haben immer gut zueinander gearbeitet, aber wir kriegen ja auch irgendwie Druck und sie müssten sich schon ISO 27.01 zertifizieren lassen, damit wir weiterhin eben auf die Art und Weise, wie wir die letzten 15 Jahre zusammengearbeitet haben, mit ihnen arbeiten können. Ansonsten geht's irgendwann irgendwie nicht mehr. Ja? Und insofern ist das also eben tatsächlich nicht klassischer Vertrieb im Sinne von Neukundengeschäft, sondern eben Customer Retention sozusagen, ja, den Kunden auch zu behalten, ja, nicht nur neu hinzugewinnen, sondern den Kunden auch zu behalten, ja, und das ist tatsächlich Thema, ja. Und ich glaube, wenn man sich die gesamte Landschaft mal anguckt, ja, es gibt Kritis, es gibt das IT-Sicherheitsgesetz, es gibt gefühlt im Wochentakt irgendwelche, mal zum Landanflug, gefühlt im Wochentakt irgendwelche Verordnungen oder Verordnungsentwürfe, die insbesondere aus Brüssel gesamteuropäisch ausgespeichert werden, die irgendwie im weitesten Sinne was mit Informationssicherheit, Cybersicherheit, Resiliency und ähnlichen Aspekten irgendwie zu tun hat, sodass ich das Gefühl habe, dass das Thema definitiv nicht weggeht. Und ja, man kann nach Vogel-Strauß-Taktik die Augen dazu machen und sagen, naja, es hat ja bisher, es ist irgendwie, sagt der Rheinländer, ist ja noch immer Jod gegangen, ja. Und ich fürchte nur, dass das eben perspektivisch nicht mehr sehr gut funktionieren wird, ja. Dass du also dir schon aus eigenem Interesse heraus die Assets, und genau die geht's in so einer Informationssicherheit, die Assets, die möchtest du gerne behalten und sichern. Nochmal von vorne den Satz. Insofern ist das eher ein Thema, was du eigentlich deiner selbst willen machen möchtest, als dass du irgendwelche Kunden zufriedenstellen möchtest. Ja. Hatten wir noch was im Chat?
Im Chat gab es keine weiteren Fragen.
Okay. Dann
vielen Dank auf jeden Fall.
Herzlichen gerne
fürs Kommen, für den Vortrag.
Ich hoffe, ihr habt was mitnehmen können.
Wie gesagt,